Ich möchte gern beten mit meinem Herrn. Vielleicht stehen wir noch einmal auf. So wie wir es gerade gehört haben in diesem Lied, in diesem Gebet, diesem schönen Gebet, so will ich beten das Gleiche und bitten, Herr, offenbare du dich durch dein Wort. Du vermagst es durch deinen Geist, uns zu lehren, uns deine Herrlichkeit darin zu zeigen, uns dich davor zu stellen in all deiner Größe, in all deiner Macht. So bitte ich dich, Herr, heute um deinen Segen, um Vollmacht, um Kraft, um Weisheit, um richtige Rede, Herr, dass deine Herrlichkeit darin groß wird, dass du darin groß wirst. Ich danke dir für diesen Abschnitt. Ich danke dir für das Markus-Evangelium. Ich danke für deine Bibel, die wir haben, damit wir da tiefer in die Erkenntnis deiner selbst hineinkommen können. Segne jetzt diese Zeit. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Liebe Geschwister, ich habe mich gefreut, seit 2 Wochen schon auf diese Predigt. Vor 2 Wochen, als wir den Abschnitt Kapitel 1, Verse 32 bis 39 hatten und ich dann fertig war, bin ich nach Hause und habe mir gleich den nächsten Abschnitt vorgenommen, die Bibel aufgeschlagen und ich wollte wissen, über was predige ich das nächste Mal. Ich predige ja Abschnitt für Abschnitt und Perikope für Perikope, Vers für Vers. Und da war meine Neugier groß, was kommt. Und dann habe ich aufgeschlagen, habe es gelesen und die erste Zeit, die ersten Gedanken darüber gemacht und ich konnte es kaum abwarten, den Sonntag, um mit euch das zu teilen, was der Herr gegeben hat. Auf der anderen Seite habe ich so Angst, dass ich das nicht schaffe, dass alles da, was im Herzen ist und an Herrlichkeit ich da sehen kann und darf, euch mitzuteilen. So darum mein Gebet. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, aus dem doppelten Grund auf den heutigen Gottesdienst. Genau vor einem Monat haben wir schon Abendmahl gefeiert und heute dürfen wir wieder feiern. Die Zeit geht so schnell und der Grund ist, es ist ein Abendmahl weniger, bis der Herr kommt. So, das ist einfach, wenn ich weiß, es ist jetzt einmal weniger. Das heißt, so ähnlich wie jetzt auf die Advents, auf die Weihnachtszeit, es ist immer weniger, bis Weihnachten kommt und so freue ich mich. Es ist jetzt, wir feiern heute das Abendmahl und wir warten, Jesus kommt bald und aus diesem doppelten Grund freue ich mich oder habe ich mich auf diesen Sonntag gefreut. Und der heimliche dritte Grund, dass der Nathan so lieb ist und gleich das so gut gemacht hat. Wir haben viel Zeit, jetzt das Wort anzuschauen und auch genügend Zeit, würdig und bewusst das Abendmahl zu begehen. Der Text ist gelesen, Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Das ist unser Predigttext heute. Und ich denke, dass er nicht nur uns die Herrlichkeit Jesu wieder offenbaren wird, sondern dass er auch in gleicher Weise uns auch wiederum auf das Abendmahl vorbereiten wird. So weit weg ist es nicht, denn der Geist Gottes, der die Schrift inspiriert hat, auch das Markus-Evangelium inspiriert hat, der führt uns ja dahin, dass wir das Erlösungswerk Jesu Christi, sein Sterben, sein Leiden, Sterben, Auferstehung für uns verstehen und die Erlösung darin. Das ist ja das Kernstück der Botschaft. Und Markus beginnt es zu entfalten und es läuft hin und Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt macht es deutlicher und macht es umso herrlicher. Und das führt letztendlich darauf hin, was Jesus für uns getan hat. Zu sterben und zu rechtfertigen und zu heiligen und zu reinigen und Vergebung zu erwirken, dass wir ewiges Leben haben können. Und von daher trägt dieser Abschnitt eben dazu bei, dass wir das, was wir heute bezeugen, das, was wir heute feiern, auch verstehen, mehr und mehr verstehen. Ich will wirklich nicht den gleichen Fehler machen wie letztes Mal, also eine Wiederholung zu machen, die halbe Predigt umfasste. Da bin ich noch am Lernen. Deswegen nur ganz kurz 3 Punkte. Das Markus-Evangelium, wie gesagt, es geht um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und sein Erlösungswerk. Jesus wird uns vorgestellt in sein Reich. Sein Reich, seine Herrschaft in diesem Reich, wie er dieses Reich aufbaut, wie er dieses Reich gründet und wie er diese Herrschaft demonstriert. Wie man in dieses Reich hineinkommt, durch Buße und Glaube, all diese Dinge haben wir betrachtet. Es wird sein Dienst uns vorgestellt, wie er dieses Reich aufbaut und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Auch das haben wir angeschaut und vor allem, es wird seine Vollmacht, es wird seine Herrlichkeit vorgestellt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist und darum ihm das Reich gehört und darum er auch die Vollmacht hat. Und das wird uns illustriert und bewiesen und gezeigt und bezeugt durch mancherlei Taten, durch seine Vollmacht über die geistige Welt, über die dämonische Welt. Er spricht und sie müssen gehen, und genauso seine Vollmacht und seine Kraft über die gefallene natürliche Welt, über die Krankheiten. Er spricht und auch die müssen gehen und Menschen werden gesund. Der Grund in all dem ist nicht in erster Linie, Dämonen auszutreiben und Menschen gesund zu machen. Das Hauptanliegen, warum Markus das beschreibt, ist, um zu zeigen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und diese Vollmacht hat. Und er ist allein derjenige, der diese Vollmacht hat und darum auch uns zu retten vermag. Eine Zusammenfassung ist in Kapitel 1, Vers 34. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidenden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Das ist eine Zusammenfassung. Jesus hat das getan. Er hat gepredigt und Dämonen ausgetrieben, die Krankheiten geheilt. Und in Kapitel 1, ab Vers 40, bekommen wir noch einen detaillierten Bericht. Auch hier haben wir eine Heilung und trotzdem unterscheidet sie sich von dem, was vorher geschah. Es unterscheidet sich in der Art und Weise, es unterscheidet sich in der Heilung selbst. Und wenn wir den Abschnitt lesen, werden wir merken, dass in diesem Abschnitt es nicht so sehr um die Heilung geht, als vielmehr um die Reinigung. Ich möchte euch das kurz zeigen. Nathan hat es ja vorgelesen, ab Vers 40 noch einmal. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet und kniend nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er spricht nicht: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Obwohl er krank war und krank, aber er bittet um eine Reinigung. Und wir bekommen eine tiefere Dimension von Krankheit und eine tiefere Dimension von dem, was Jesus ist und was er tut. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Seine Bitte ist die Reinigung. Vers 42. Als Jesus seine Hand ausstreckt, zu ihm bittet, nimmt er das und dann heißt es: Sei gereinigt. Jesus reinigt ihn. Und er war gereinigt, heißt das in Vers 42. In Vers 44, sieh zu, sage es niemand etwas, sondern geh hin, zeige es dem Priester und opfere für deine Reinigung. Also das Thema und das Besondere an diesem Abschnitt, hier geht es nicht nur um eine Heilung, wie bei der Schwiegermutter, die fieberkrank war, die einen Infekt hatte und das Fieber muss gehen, sondern hier geht es nochmal eine Etage tiefer, würde ich sagen. Hier geht es um etwas noch Größeres. Hier geht es um die Reinigung. Und das hat was mit dieser Krankheit, des Aussatzes zu tun. Und da möchte ich mit euch etwas darüber nachdenken oder was der Text uns sagt. Hier sehen wir dieses Anliegen, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns zu heiligen und um uns zu reinigen. Und wir sehen das tiefe Anliegen und das tiefe Herz unseres Christus. Und als er innerlich bewegt, und wir sehen seinen Willen: Ich will reinigen. All das wird uns gleich in diesem Text begegnen. Ich habe mir gedacht, ich will das in... Wo ist die Uhr? Ich weiß nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen getan habt. Also, ich möchte, also wie gesagt, im Heben. Als ich diesen Text las und studierte und arbeitete und andere Prediger in den Büchern fragte, wie sie es verstanden haben, öffnete sich da so ein Schatz, eine Truhe. Ich habe mich gefühlt wie einer, der viel Beute macht. Und dann musste ich überlegen, wie packe ich das alles in eine Predigt und mit dem Abendmahl und hinführen. Und ich habe mir überlegt, aus drei Perspektiven diesen Text oder diese Fülle und diese Tiefe zu heben, diesen Schatz euch vorzustellen. Ich möchte ganz kurz mit euch über diesen Aussätzigen nachdenken und seinen tiefen Wunsch. Was ist sein Wunsch gewesen? Der Aussätzige und sein Wunsch, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist der Sohn Gottes und sein Wille. Und das steht im Zentrum dieses ganzen Abschnitts. Der Sohn Gottes wird uns vorgestellt und vor allem, was ist sein Wille? Der fragt: Wenn du willst, was will Jesus eigentlich? Und dann als drittes, und da kommen wir zum Kernstück dieser Botschaft von diesem Text, ist das Zeugnis. Es ist sehr merkwürdig. Er verbietet, einmal sagt nichts und dann wiederum: Geh und sag's. Also irgendwie ist ein Widerspruch. Soll er was sagen oder soll er nichts sagen? Und hier geht es um das Zeugnis. Und aus diesen drei Perspektiven würde ich gerne diesen Text mit euch betrachten. So möchte ich euch bitten, die Bibel, wenn ihr nicht schon aufgeschlagen habt, sie aufzuschlagen und mir versuchen, da Vers für Vers damit mir durchzugehen. Also der erste Blick den ich mit euch werfen möchte, ist auf Vers 40. Und das ist auf diesen Aussätzigen und seinen tiefen Wunsch. Es heißt, und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Eine außergewöhnliche Begebenheit, die wir haben. Zu schnell überlesen wir das. Der Aussätzige kommt zu Jesus. Und allein das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, dass er kommt, dass er zu Jesus kommt, dass er seine Nähe sucht. Es ist eigentlich verboten gewesen. Diese Krankheit hat dazu geführt, dass der Aussätzige oder dass die Menschen, die sie hatten, absolut isoliert waren. Sie mussten einen Abstand halten. Sie durften sich nicht nähern den Menschen und wenn, dann in einer Art und Weise sich bedecken, Hand von Mund und von den Schnurrbart und sagen, unrein, unrein, unrein. Sie mussten sich überall kennzeichnen, sie müssen überall sich offenbaren, dass sie unrein sind. Sie durften keinen näheren Kontakt zu anderen haben. Sie waren permanent ausgestoßen. Sie waren außerhalb Aussätzige, Ausgestoßene, Isolierte, am Rand Lebende, Existierte und jeglichen Kontakt in einer Weise war ihnen untersagt. Sie wurden gehasst, sie wurden gemieden und man kann nachlesen in Kommentaren von Rabbinern, da gibt es Aussagen, wie dass ein Rabbiner sagt, wenn ich einen Aussätzigen sehe, würde ich ihn eher steinigen, als dass er zu mir kommt. Und ein anderer hat gesagt, ich würde niemals ein Ei kaufen von der Straße, vom Verkäufer, von der Straße, wo ein Aussätziger mal da über sie gegangen ist. Das zeigt so in dieser Zeit eine Haltung dieser Krankheit gegenüber und diesen Menschen gegenüber. Und wenn es heißt, und es kommt ein Aussätziger zu Jesus, bittet ihn, kniet nieder, dann ist es weit mehr als nur, ja, hi, ich bin auch übrigens da und wie alle anderen Kranken ist auch mit einfach da gewesen, sondern es kostet ihn sehr, 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 sehr viel, die Grenze und diese Distanz zu überwinden, sich auf sich das zu nehmen, diesen Kontakt zu suchen und zu Jesus zu gehen. Es kostete ihn sehr, sehr viel. Sein Kommen ist ein erster Hinweis für das Außergewöhnliche, was uns in diesem Abschnitt berichtet wird. Und aus dieser Isolation, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn ich es richtig sage, kommt er und sucht und sucht und sucht um Hilfe. Ich bin mir sicher, das ist nicht der richtige Ort, um eine ausführliche Erklärung und Analyse dieser Krankheit zu geben. Und ich bin mir sicher, ich kenne mindestens ein, zwei, die in diesem Raum wahrscheinlich das besser machen könnten als ich. Ich habe etwas darüber gelesen, habe mir das angeschaut, habe sogar Bilder gegoogelt. Heutzutage kann man das machen, habe mir Bilder angeschaut von Aussätzigen, von Kranken in anderen Übersetzungen. Das ist ein Lepra. Krank und das ist sehr, sehr, sehr erschreckend. Es gibt verschiedene Formen. Lukas schreibt, er war sehr krank, also eine starke Leprakrankheit, die dieser hatte. Es gibt Aussätzige mit einfach Schuppenflechte, Hautkrankheit, bis dahin zur Entstellung des Körpers. Und die Ausleger sind sich einig und auch im Parallelbericht zu Lukas, dass er eine sehr starke Leprakrankheit hatte. Sie beginnt unscheinbar zuerst mit einer Rötung oder mit einer Hauterhöhung, mit einer Schuppenflechte und entwickelt sich dieses Bakterium. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, da gibt es einige, die das weit besser erklären könnten. Aber das Schreckliche an dieser Krankheit ist, sie entstellt den Körper in einer Art und Weise, das sehr, sehr, sehr abstoßend ist. Und allein das zu sehen ist schon sehr abstoßend. Es zu riechen noch mehr. Man sagt sogar, dass man in der Nähe von den Aussätzigen, man sogar die schmeckt, die Krankheit. Und die Entstellung ist unwürdig. Manche sehen, man sagt sogar, dass sie so ein Löwengesicht bekommen, weil sie die Geschwüre so anwachsen und die Falten und Riefen sich bilden und dann bekommt man ein Löwengesicht oder Elefantengesicht. Beine, dieser Virus greift das Rückenmark an und das Blut und das beginnt die Knochen beginnen sich zurückzubilden oder abzustoßen, Verkrümmung in den Händen, Verkrümmung in den Füßen, es greift einen Sehnerv an, sie verlieren ihr Augenlicht, die Haare fallen aus, die Augenbrauen fallen aus, Augenwimpern fallen aus. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ganz kurz überlegt, soll ich ein paar Bilder zeigen? Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht. Warum habe ich mir das überlegt? Ich denke, allein die Vorstellung zeigt uns, was diese Krankheit mit ihnen macht. Und diese Krankheit ist eine wichtige Krankheit, dass wir sie kennen, aus der Schrift kennen, dass wir verstehen, was sie bedeutet und was da eigentlich gesagt wird und was eigentlich der Wunsch ist. Es ist nicht nur der Wunsch nach Heilung, mach mich wieder gesund, es ist ein Wunsch nach Reinigung, weil diese Krankheit ist ein starkes Bild in der Bibel für die Sünde, für den Verfall, für die Verdorbenheit und für die Zerstörung der Sünde am Menschen. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt und ich kann nur das lesen und glauben, was die schreiben und beschreiben. Man sagt eben, dass es die Entstellung geht bis dahin, dass es auf die Stimmbänder sich auswirkt, dass wenn jemand spricht, es so klingt. Habt ihr mal in so einen Ventilator mal reingesprochen? Kennt ihr so einen Ventilator? Und wenn man so reinspricht, man so, also das unterbricht die Töne. Kennt ihr das? Das klingt so wie so ein Stottern. Man sagt, wenn das die Stimmbänder angreift, dann man hörte sie, wenn sie sprachen, so an so einem Stotter. Man hörte sie, man sah sie, man roch sie, man schmeckte sie in all diesen Dingen. Und das machte sie abstoßend. Sie lebt in einer Isolierung, in einer absoluten Isolierung. Das Tückische an dieser Krankheit ist gar nicht so sehr die Schmerzen, weil es die Nerven abtötet. Das Schlimme an der Krankheit, sagt man, dass die Glieder nicht in erster Linie abfallen durch Abfaulen, sondern dass viele sich das wegreiben. Dass sie empfinden keinen Schmerz, nicht diesen Schmerz, und wenn die Nase permanent juckt, dann reiben sie buchstäblich sich die Nase weg. Oder die Hände weg, oder die Füße weg, oder die Flecken weg. Und die spüren das nicht einmal. Warum sage ich das? Ich denke nicht, dass jetzt der Ort für eine medizinische Studie über Leprakrankheit ist oder Aussatz. Und welchen Aussatz jetzt, es gibt verschiedene Stufen. Aber der Punkt ist, wir haben in der Bibel ein Bild für die Sünde und für die Auswirkung der Sünde an den Menschen. Und eine Krankheit wird insbesondere dafür gebraucht und das ist Aussatz. Geht mal mit mir ganz kurz in 4. Mose. In 4. Mose Kapitel, ich schaue, wo habe ich es mir kurz, 4. Mose Kapitel 12. Miriam und Aaron reicht nicht der Dienst und die Stellung, die sie haben, so wie die Rotte Korach auch irgendwann mal gesagt hat, Gott ist unter allen, was bildet ihr euch ein? Und die murrten gegen Aaron und gegen Mose und Gott hat Gericht geübt gegen dieses Murren, gegen dieses sich auflehnen, gegen die Gott geweiht hat, die Gott eingesetzt hat, denen Gott die Aufgabe gegeben hat. Und ebenfalls irgendwann mal begann Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, haben sie damit hinein. Sie wird als erstes genannt, Kapitel 12, Vers 1, um zu zeigen, dass sie hier das Ganze anstiftet, anführt. Und sie sagen, redet Gott nicht uns zu uns. Mose, was bildest du dir ein? Also da ist ebenfalls Rebellion. Die Geschichte kennt ihr. Wer sie nicht kennt, könnt ihr gerne nachlesen. Gott wird zornig darüber. Gott wird zornig gegen diesen Rebellion, gegen diesen Aufstand. Und dann Kapitel 12, ab Vers 9. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, gegen die Miriam. Und er ging weg, und die Wolke wich vom Zelt, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um, und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, ach, mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass Miri doch nicht sein wie eine Totgeborenes, dessen Fleisch wie aus seinem Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zum Herrn und sagte, Gott, heile sie doch. Und dann haben wir eine Heilung im Alten Testament, eine Heilung eines Aussatzes. Gott straft Miriam für ihre Rebellion, für ihre Sünde, für den Ausdruck. Diese Tiefe wird sie bestraft mit dem Aussatz. Und dieser Aussatz zeigt die ganze Hässlichkeit der Sünde und des Menschen, der sich von dieser Sünde einfangen lässt. Gott straft das Volk immer wieder. Und wenn die Plagen kommen, ist Aussatz ein Bild für eine Sünde, die den Menschen durch und durch verunreinigt. Durch und durch verunreinigt. Ähnlich wie diese Sünde den Menschen von innen nach außen zerfrisst, ihn entstellt, ihn verzehrt, sich selbst zerstören lässt, für Schmerz unempfindsam macht, für Sünde unempfindsam macht, so in ähnlicher Weise. Oder ist das ein Bild für die Sünde? Sein Kommen also mit all diesen, mit dieser Krankheit, mit dieser Entstellung, mit dieser Verzweiflung aus der Illusion, das macht diesen Abschnitt so besonders. Er kommt zu Jesus, obwohl er eigentlich nicht kommen darf. Nach dem Gesetz ausgestoßen, nach dem Gesetz außerhalb vom Lager, nach dem Gesetz muss er einiges tun, um sich zu kennzeichnen und zu sagen, ich bin ein Unreiner. Und er kommt und sucht Jesus auf. Das zeigt die Verzweifelte und die Situation, das zeigt sein Gebrochensein, das zeigt seine Bedürftigkeit, sein Suchen nach Hilfe. Er kann nicht mehr anders, er hat keine andere Möglichkeit. Ein sehr starkes Bild für einen Menschen, der verdorben, sündig ist und trotzdem in all seiner Verzweiflung Jesus und Hilfe sucht. Seine Haltung drückt das sehr, sehr gut aus. Schaut mal mit mir. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm. Liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr demütige Haltung, die er nimmt. Er kommt bittend, kniend. Warum ist das so wichtig? Er ist verzweifelt genug, um seine eigene Situation einzuschätzen. Er weiß, er ist ein Todgeweihter, ein sterbender Mensch, durch und durch unrein. Er bittet, aber die Bitte ist, er fordert nicht. Liebe Geschwister, achtet mal drauf, er fordert nicht. Er spricht nicht über Recht und Gerechtigkeit. Er spricht nicht über Anspruch und sagt, wieso ist das mir widerfahren? Wieso mir und dem anderen nicht? Was habe ich denn alles getan? Warum ich? Kein Mitleid, keine Forderung, keine Ansprüche, kein Einfordern. Nichts von diesem an dieser Stelle, sondern eine Art der Bitte. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nicht, bitte reinige mich. Schaut mal, er sagt, wenn du willst. Die einzige Bitte ist, kannst du mir sagen, ob du willst? Das ist eine sehr, sehr demütige Haltung. Du musst mich reinigen, reinige mich. Sondern willst du vielleicht, ist es dein Wille, vielleicht mich zu reinigen? Eine sehr, sehr demütige Haltung. Das tut er kniend. Das heißt, in aller Unterwerfung, in aller Demut, in allem Verständnis, vor wem er gerade steht, in all Verständnis, dass er unwürdig ist, auf den Knien kommt er zu ihm. Auf den Knien. Wenn du willst, willst du vielleicht? Liebe Geschwister, gerade in dem ganzen Zusammenhang über Heilung, wenn wir über Jesus Heilung nachdenken und sehen, wie viele Menschen geheilt hat, und nicht wenigen denken, die haben dann Anspruch, da steht's doch und Jesus hat es doch geheilt, hat es doch gemacht. Die Frage ist, will er? Und in dieser Art und Weise kommt er und fragt, willst du? Eine sehr demütige Haltung. Und es ist nicht nur eine demütige Haltung, es ist eine gläubige Haltung. Wenn du willst, kannst du. Das ist, was er sagt. Er kniet nieder, spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, dann wird es auch geschehen. Schau mal, was für ein Verständnis er von Jesus hat. Was für ein Glauben er von Jesus hat. Er weiß, wenn Jesus will, dann wird es geschehen. Die Frage, die sich für ihn stellt, will Jesus das? Nicht, ob er das kann, sondern die Frage, ob er das will. Das ist die entscheidende Frage. Und das ist die Haltung, die er hier einnimmt. Und ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also, er kommt zu Jesus, er durchbricht die Distanz, ihm sind die Konsequenzen egal, das kann ihm teuer zu stehen kommen, dass er die Menschenmenge aufsucht, dass er zu Jesus durchgeht, dass er zu ihm kommt, sich vor ihm niedernimmt, vor all den Menschen. Das bedeutete, dass jeder, der mit ihm in einer Weise Kontakt hat, unrein wird, ausgeschlossen aus dem ganzen religiösen System für eine Weile, bis sie sich selbst reinigen. Das hat viele Konsequenzen. Er kommt, aber in einer Haltung, in einer sehr demütigen Haltung, kniend und flehend und betend, nach dem Willen Jesu fragend, willst du vielleicht? Und in einer Weise glaubend, er weiß, wenn Jesus es wollte, er kann es tun. Ich will nicht zu sehr den Schwerpunkt jetzt auf diesen Mann legen, weil das letztendlich gibt es uns nur den Hintergrund und für das, was Jesus ist, tut und für sein Herz. Schaut mal mit mir Vers 41. Er kommt zum Sohn Gottes und sein Wille. Vers 41. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Ich will. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich war der Aussatz von ihm, wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Hier sehen wir das Herz unseres Messias. Hier sehen wir sein Anliegen, hier sehen wir seine Motivation, hier sehen wir seine Sendung, warum er in diese Welt gekommen ist, was sein Wille eigentlich ist. Jesus kommt in diese Welt, um uns zu heiligen und uns zu reinigen. Er will das. Er will das. Vers 41, und er war innerlich bewegt. Warum war er so bewegt? Wir haben einige Stellen in der Schrift, wo wir lesen können, und es innerlich sehr, sehr bewegt. Und aus dieser Bewegtheit handelt Jesus. Er tief betrübt im Herzen, innerlich sehr, sehr bewegt, voller Mitgefühl. Er sieht diesen Mann und voller Mitleid ihm gegenüber handelt er. Aber worin ist das, was ist das Mitleid? Worin ist er begründet? Vielleicht er sah ihn an und sah, wie schrecklich sein Zustand war? Vielleicht die Motivation oder die Tatsache, dass er isoliert war, dass er sein ganzes Leben oder das Leben in dieser Krankheit permanent allein sein musste, in der Isolation war und jetzt sucht er? Mag sein, dass die Krankheit und die Folgen und die Entstellung und all das in Jesus Mitleid hervorgerufen hat. Aber ich glaube nicht in erster Linie, dass das, was in ihm den Mitleid hervorruft. Ich glaube, es ist eben diese Haltung. Es ist diese Art, wie dieser zu ihm kommt. Und das ist das, was er bittet. Mitleid in seinem Herzen. Ich glaube, das, was ihn bewegt hat, ist, er kommt, kniet mit dieser schrecklichen Krankheit und er fordert nicht. Er kämpft nicht um sein Recht. Er argumentiert nicht und debattiert. Sondern er sagt: Jesus, ich will nur wissen, was du willst. Und ich glaube, und das, was du willst, das soll es sein. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du nicht willst, dann ist das so. Und ich glaube, dass das Jesus so sehr innerlich bewegt, diese Haltung, diese demütige, glaubende Haltung. Er weiß, wer Jesus ist und sich trotzdem ihm seiner Souveränität unterstellend. Wenn du willst, dann wird es so sein. Wenn du willst, dann wirst du mich heiligen. Du bist souverän, du handelst souverän, du bist der Schöpfer Gott. Du kannst sprechen, was geschieht. Nach deinem Willen, das wirst du tun. Das ist diese Haltung, die Jesus innerlich bewegt. Mit Sicherheit die Konsequenzen und die Folgen der Krankheit. Es gab viele Aussätzige, viele. Es ist diese Haltung, die Jesus das Herz bewegt. Mit aller Konsequenz. Jesus suchend, sich ihm unterwerfend, im Glauben sich an ihn hängt. Und dann kommt das Herrliche. Die Aussage, ich will. Jesus will reinigen. Er will ihm helfen. Es ist sein Anliegen. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Und dann heißt es, und er streckt seine Hand aus, rührt ihn an, spricht zu ihm. Es ist erstaunlich, was Jesus macht. Er fasst ihn an. Für jeden, der da wahrscheinlich da drumherum stand, ist schon eine Katastrophe, dass er überhaupt sich auf ihn einlässt, dass dieser Aussätzige die Nähe sucht. Aber was Jesus macht, das sprengt ihr Vorstellungskraft. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Schriftgelehrten, Pharisäer dabei standen und andere Juden, die ihn gern steinigen würden. Und dann fasst er ihn sogar noch an. Jesus hätte doch auch sagen können, sei gereinigt. Hätte machen können und er wäre gereinigt. Er hätte nicht mal was sagen müssen, er wäre in einem Augenblick gereinigt. Aber Jesus fasst ihn an. Ich glaube, das ist ein tiefer Ausdruck der Zuneigung. Was Jesus macht, er nimmt diese Distanz weg. Er berührt einen Aussätzigen, er berührt einen Unreinen. Und für all die, was bedeutet das? Er macht sich selbst unrein. Liebe Geschwister, eine Nebenbemerkung. Es ist, wenn wir Kontakt mit unreinen Dingen haben, wisst ihr, was dann passiert? Wir werden unrein. Wenn wir Kontakt mit Sünde haben, wenn wir sie berühren, werden wir unrein. Wir können nicht Kontakt mit Verunreinigung haben und rein bleiben. Es verunreinigt uns. Aber wenn Jesus die Verunreinigung berührt, wisst ihr, was dann passiert? Reinigung. Das ist erstaunlich. Wenn Jesus den Leprakranken anfasst, dann wird er nicht unrein, sondern der andere wird rein. Wer ist er? Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um uns zu reinigen. Er nimmt die Distanz weg. Er kommt auf diese verdorbene, unreine Welt und berührt sie, um dich und mich rein zu machen. Um rein zu machen. Er wird dadurch nicht unrein. Nein, das, was er berührt, wird rein. Was für eine herrliche Nachricht, was für eine gute Nachricht, was für ein Evangelium. Er berührt und nimmt, ich habe mir überlegt, wie viele Jahre wurde wahrscheinlich nicht berührt, dieser Mann? Wie viele Jahre in Isolation? Wie viele Jahre allein? Keine Zuneigung. Keine Nähe. Wenn wir die Bibel lesen, es gibt einige Stellen, und mir fällt eine besonders ein, als Johannes Jesus als in der verherrlichten Offenbarung sieht, und dann heißt es, dann legt er seine Rechte auf seine Schulter und dann auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. So dieses, er berührt uns, er fasst uns an, er nimmt die Distanz weg, er nimmt uns in Arm. Macht uns rein. Was für eine Erfahrung für diesen Mann. Er wird von Jesus berührt und dann geschieht etwas unglaublich Herrliches. Und dann sagt er, sei gereinigt. Das ist Jesus in seiner Vollmacht. Er spricht und es wird. So wie er zum Fieber gesagt hat, weiche und es wich. Zu den Dämonen sagt, geht und sie gehen. Er spricht und der Aussatz weicht von ihm. Nur zwei kurze Gedanken. Überlegen wir uns mal, was da geschieht. Ich weiß nicht, wie der Stand ist. Man sagt, man kann diese, damals war das unheilbare Krankheit. Wenn, dann war es ein Wunder, wie Gott das tun konnte. Aber letztendlich kann man diese Krankheit nur eindämmen oder stoppen. Aber heilen in diesem Sinne, wenn Körperteile fehlen, wenn die Augen nicht mehr da sind, oder die Zehen nicht mehr da sind, oder die Nase nicht mehr da sind. Man kann die Krankheit stoppen, aber wiederherstellen? Wisst ihr, wenn Jesus Aussätzige geheilt hat, was da passiert ist? Neuschöpfung. Könnt ihr euch vorstellen, in dem Moment, alle Leute stehen da, Jesus fasst an und sagt, sei gereinigt. Und in diesem Moment, wisst ihr, was dann passiert? Neues Leben entsteht. Es ist erstaunlich, dass Markus, eigentlich kein Evangelist, dann anfängt zu beschreiben und auf einmal begann die Nase sich wieder zu formen und die Gliedmaßen verändert sich. Wir kriegen davon nichts, keinen Detailbericht, sondern es heißt sofort. Schaut mal, sofort. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Sofort, auf der Stelle, kein Prozess, kein zweiwöchiger, dreiwöchiger Prozess, wo die Schuppenfläche nach und nach zurückgeht und die Wunden heilen und man irgendwann feststellt, oh, ist doch jetzt sofort auf der Stelle ein Schöpfungsakt, ein Schöpfungsakt. Und dieser Aussatz wich von ihm. Ich gehe schnell, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. Das alles gibt den Hintergrund für das Eigentliche und das ist Vers 43. Jetzt kommt etwas Verwunderliches. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm. Sieh zu, sag es niemand etwas, sag niemand etwas. Das Erste, was heißt, hier kommen wir zum Zeugnis. Und ein gewisser Widerspruch in diesem Zeugnis. Zuerst sagt er, sieh zu, sag es niemandem. Und schaut mal, er bedroht ihn, heißt es, Vers 43, und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Es ist nicht so, bitte verrat's niemanden, ist unser Geheimnis. Sondern er bedroht ihn, dieses Bedrohen finden wir immer wieder, Kapitel 1, Vers 25. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus ihm aus. Das ist der Dämon, der gesagt hat, ich weiß, wer du bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Er verbietet es ihm. Und nicht nur so, er bedroht ihn, das ist ernstlich, das ist eine Ermahnung, das ist ein, ich warne dich. Versteht ihr, das ist Bedrohen. Ich sag's dir, sag's niemandem. Am Ende lesen wir, hat er gehört. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, wenn du in irgendeiner Form diese Krankheit hättest und sofort gesund geworden wärst, könntest du es für dich behalten? Wir würden doch schreien, von den Dächern würden wir das brüllen. Wir würden rumlaufen und diese herrliche, schaut mich an, ich war krank und jetzt lebe ich, ich war tot und jetzt lebe ich. Was verlangt Jesus von ihm? Sag es niemandem. Wie kann ich? Jesus sagt, du sollst es nicht sagen. Und ernstlich bedroht ihn. Es gibt im Markus-Evangelium einige Stellen, Kapitel 3, Vers 12, 5, 43. Es gibt einige Stellen, und nicht nur im Markus-Evangelium, wo es wirklich heißt, und er bedrohte sie und sagte, sagt es niemandem. Und er bedrohte nicht nur den Dämonen, er bedrohte auch nicht diesen Aussätzigen, er bedrohte auch seine Jünger, dass sie nichts sagen sollen. Zu dieser Begebenheit kommen wir, das sind ähnliche Parallelen, als die Tochter von Jairus von Toten lebendig gemacht wird. Ebenfalls sagte, nicht weiter erzählen. So, warum nicht? Warum darf er nicht erzählen? Warum darf er es nicht sagen? Das ist doch eine gute Nachricht, das ist doch ein Wahnsinnszeugnis, wer Jesus Christus ist. Ist er nicht dazu in diese Welt gekommen, um genau das zu bezeugen, wer er ist? Warum verbietet er das? Es gibt einige Deutungsmöglichkeiten. Ich möchte euch gerne 1, 2, 3 vorstellen und dann zu sagen, warum ich glaube, dass Jesus es verbietet. Manche meinen, er wollte einfach im Geheimen bleiben. Das heißt, er wollte einen Dienst tun und wenn jetzt alle das hören würden, würden alle kommen und dann könnte er nicht so wirken, wie er wirken wollte. Am Ende heißt es, und in Vers 45, der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an seinem Orden und sie kam von allen Seiten zu ihm. So, er wollte doch in die Städte und Dörfer und dort predigen und jetzt, wenn alle das wissen, dann kann er nicht mehr in die Städte gehen, weil sie einfach überfüllt sein werden und darum dürfen sie es nicht sagen, weil es ihm es schwer machen würde zu verkündigen. Das ist eine Möglichkeit. Die anderen sagen, sie sollen es nicht sagen, weil Jesus nicht will, dass sie aus seiner falschen Motivation ihn zum König machen. Er ist nicht gekommen, um nur die Krankheiten zu nehmen, Dämonen auszutreiben, sie satt zu machen. Das ist nicht die Hauptmotivation, warum Jesus das getan hat. So, also er wollte nicht, dass sie aus falschen Motivationen ihn zum König machen. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die anderen sagen, er wollte nicht sein, die Ehre auf sich nehmen, sondern die Ehre dem Vater geben. Und es kann sein, dass von all dem etwas Wahres dabei ist. Aber das Gute ist, die Schrift sagt uns warum. Das ist das Gute. Schlag mich mit Matthäus Evangelium Kapitel 12 auf. Matthäus Kapitel 12. ab Vers 15. Die Schrift sagt es. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg, und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, da taucht wieder dieses Bedrohen, er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Also, erstmal, er hat es gesagt, aus einem Grund. Warum? Damit die Schrift sich erfüllt. Das ist etwas, was Gott vorher verheißen hat. Es hat einen Grund, er tut hier den Willen des Vaters. Die Schrift muss sich erfüllen. Der Prophet hat etwas dazu gesagt. Und jetzt lesen wir, was hat er gesagt. Vers 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Und er wird die Nationen Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und ein glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Der Grund ist der große Ratschluss Gottes. Der Grund ist, im Ratschluss Gottes ist der Plan der Verwerfung. Und in dieser Verwerfung wird das Heil hinausgetragen zu den Nationen. Ich muss leiden, ich muss sterben, ich muss von meinem Volk verraten werden, verleugnet werden, von den Schriftgelehrten und Pharisäern, von dem Hohen Rat misshandelt werden. Ich muss, das ist der Ratschluss Gottes für mich. Das ist der Ratschluss Gottes für mich. Das ist der Plan. Ab wann, sagt Jesus, geht hinaus und gibt und bezeugt das? Ab wann war das? Apostelgeschichte, Kapitel 1, nach seiner Auferstehung. Da sagt er, geht nun hinaus und verkündigt es allen. Bis dahin ist es das berühmte Messias-Geheimnis im Markus-Evangelium. Es geht um den Ratschluss Gottes. Darum nicht sagen, noch nicht offenbaren. Es ist noch nicht der Zeitpunkt. Die Offenbarung Jesu kommt noch. Wer er ist, kommt noch. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und dann aber, gehen wir kurz noch zurück und dann jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Jetzt kommen wir zur Überleitung zum Abendmahl. Darf ich euch das ganz kurz nur sagen? Schaut mal, Vers 44. Sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Ist das nicht ein Widerspruch? Zuerst heißt, sag es niemandem und jetzt sagt, jetzt geh hin und opfere ihnen zum Zeugnis. Was passiert hier? Jesus schickt, auch wenn er es nicht tut, der ist ungehorsam, er schickt ihn zu den Priestern. Er schickt ihn in den Tempel. Er schickt ihn dahin, wo er das Zeugnis ablegen sollte und sie auf Grundlage dessen, was die Schrift sagt, und sie überprüfen, ein Zeugnis haben, selber haben, wer Jesus Christus ist. Wer Jesus Christus ist. Ich will das, was jetzt eigentlich eine Predigt für sich wert wäre, aber aus Zeitgründen will ich euch das kurz. Die Bibel sagt, Römer Kapitel 10, Vers 4, Christus ist das Endziel des Gesetzes. Galaterbrief, Paulus sagt im Galaterbrief, dass das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin, einer, der uns zu Christus führt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Im Johannesevangelium, und das wisst ihr, habe ich schon oft gesagt, sagt er, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Wo steht es, dass der Aussätzige zum Priester gehen soll und sich zeigen soll und seine Reinigung besteht, das ist das dritte Buch Mose. Was hier passiert, ist Folgendes. Jesus sagt, geh zu den Priestern, zeige dich ihnen und sie sollen lesen, was im dritten Buch Mose steht und prüfen, was da gerade passiert ist. Das ist jetzt, was Zeit kosten würde. Dritter Buch Mose, Kapitel 13 und 14, wird uns alles beschrieben, die Krankheit beschrieben, die Entfaltung der Krankheit, wie sie kennzeichnet, wie sie überprüft werden soll, dass sie als Aussatz gekennzeichnet ist und wie man damit umgehen soll, wenn einer geheilt wird, wenn er gesund ist. Ich will das so zusammenfassen. Wenn also einer gesund wird, dann soll Folgendes geschehen. Dann muss er hingehen und sollen zwei Tauben genommen werden. Und über fließendem Wasser soll eine Taube geschlachtet werden und dann sollen noch andere Zutaten dazu. Und diese eine Taube soll über fließendem Wasser geschlachtet werden und die andere Taube, die damit besprengt wird, und der Aussätzige, diese eine Taube soll wieder freigelassen werden. Das ist ein Bild für die Auferstehung, für ein neues Leben. Damit ein neues Leben, damit gereinigt wird, muss ein anderes gegeben werden, unter lebendigem Wasser. Und durch das lebendige Wasser wird das andere Leben gereinigt und darf gehen. Und dann kommt eine ganz lange Liste, was sie alles tun. Das ist ein zweiwöchiger Prüfungsprozess, Nachweisungsprozess, dass er wirklich ganz gesund ist. Und am Ende, wisst ihr, was da geschlachtet werden soll? Ein Lamm. Ein Lamm. Für die Reinigung von diesem. Für die Sündung von diesem Aussätzigen. Was ich aus dem Herzen mir schmerzlich tut. Aber das dritte Buch Mose zeigt uns, ich weiß nicht, wer liest das gerne? Wer sagt, oh, das ist eine meiner Lieblingsbücher, das dritte Buch Mose, das verschlinge ich. Das ist so erbaulich. Ich behaupte, es gibt kein alttestamentliches Buch, das mehr auf Christus hinweist als das dritte Buch Mose. Es zeigt uns, wie kann man vor Gott gereinigt werden? Wie kann man mit Gott in Gemeinschaft kommen? Wie kommt es dazu, dass ich Gemeinschaft, Kontakt mit Gott haben kann, ohne zu sterben? Ich bin ein Unreiner, ein Aussätziger. Die Sünde hat mich entstellt. Und dann 16 Kapitel lang wird uns entfaltet, was es dazu braucht, dass man mit Gott in die Gemeinschaft tritt. Und das in der Mitte, Kapitel 17, das Blut eines Opfers. Und Kapitel 18 bis 27, glaube ich, ist das, oder 26, heißt es, wie bleibt man in der Gemeinschaft? Durch das Blut eines Opfers. Der Aussätzige muss hingehen und der Priester muss alles überprüfen, muss einen Prozess mit Scheren und Verbrennen und Wiederkommen und hin und her. Das ist ein langer, langer, langer Prozess der Heilung und der Bestätigung. Und wisst ihr, was passiert? Und dann heißt es, und ein Lamm wird geopfert und sagt, und ab den Sündung ist gewirkt, du bist rein. Jesus fasst ihn an und sagt, sei rein. Er sagt, geh zu den Priestern, damit sie die Schrift aufschlagen, lesen, dich anschauen, mich anschauen und selbst wissen, wer ich bin. Warum? Damit sie zum Glauben kommen? Ihnen zum Zeugnis. Was für ein Zeugnis? Damit sie keine Entschuldigung haben. Damit sie keine Entschuldigung haben. Denn kurze Zeit später werden sie Jesus fluchen, werden sie ihn verraten, werden sie ihn töten wollen. Und er hat ihnen genug Beweise gegeben von ihrer Schrift. Sie haben die Aufgabe von der Schrift, das zu prüfen. Und er gab ihnen die Schrift und er gab ihnen diesen Beweis und sagt, prüft, ob ich es bin oder nicht. Liebe Geschwister, das dritte Buch Mose und Jesus ist das Opfer, das uns reinmacht. Darf ich euch ganz kurz noch bitten, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen und jetzt die Brücke schlagen. Oh Mann, so gern hätte ich das ein bisschen mehr entfaltet. Kapitel 13 im Johannesevangelium sind wir in der Fußwaschung. Wir sind beim Passa. Jesus hält mit seinen Jüngern das Passa. Und was macht er? Er gürtet sich und wäscht ihm die Füße. Und das gefällt Petrus nicht so arg. Gell? Warum? Ich lese ab Vers 2. Ab Vers 1. Von dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis zum Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Simon es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass ihm von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Vor dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leintuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und spricht zu ihm. Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Das ist gut. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir, mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Wenn ihr nicht gewaschen seid, und da seid ihr nicht rein, dann habt ihr keinen Anteil an mir, keine Gemeinschaft, keine Beziehung, keine Nähe. In Johannes 15, Kapitel Vers 3 heißt folgendes. Ihr seid schon rein. Warum? Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr glaubt, wer ich bin? Ihr seid rein. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu reinigen, damit wir aus unserer Isolation, aus unserer Sünde, aus unserer Trennung mit Gott, aus unserer Verdorbenheit und Vergänglichkeit und dem schrecklichen Tod, dass wir zu ihm kommen können, Gemeinschaft mit ihm haben können. Darum hat er uns rein gemacht. Durch sein Wort und durch seine Tat. Er ist das Lamm, das zur Sühnung unserer Schuld gegeben ist, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und er sagt, immer wieder, ja, reinigen, Buße tun. Füße waschen, aber rein von der Stellung seid ihr schon, besprengt am Herzen mit dem Blut, das Blut des fehlerlosen Lammes. Der letzte Gedanke, liebe Geschwister. Der Isolierte oder der Aussätzige kam aus der Isolation, er kam aus der Abgeschiedenheit, von der Entfremdung. Er kam, suchte die Gemeinschaft mit Jesus, wurde rein und durfte leben. Überall ging er hin. Schaut euch Jesus an. Guck mal, wie was für eine Umkehr. Vers 45. Und dann konnte Jesus nicht mehr überall hingehen, sondern er war isoliert da, wo eigentlich der Aussätzige war, oder? Er war einsam. Das ist ein Bild, ein geistliches Bild. Jesus nimmt deine Schuld und das bringt ihn in die Isolation. Und am Ende sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trägt die Schuld, er nimmt auf sich. Das, was ihn ausgegrenzt hat, nimmt er weg und macht sich zum Ausgegrenzten, für dich und für mich. Das wollen wir heute bezeugen, dass Jesus uns von unserer Sünde reingemacht hat, besprengt hat, reingemacht hat und wir mit ihm Gemeinschaft haben können und untereinander, dass wir nicht die ganze Zeit unrein, unrein, unrein. Wir können es in die Gemeinschaft, führt uns das hinein. Amen. Ich bete. Und danke dir vom Herzen. Ich muss dir beten, ich zu dir beten. Ich muss es kurz sagen. Ich preise dich, Jesus, dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu retten, uns von der Sünde, Verdorbenheit und zu reinigen. Danke, dass du uns reingemacht hast. Ich danke dir, dass du mich reingemacht hast. Und ich will das bezeugen, auch durch das Abendmahl. Und ich bitte dich, Herr, lege das aufs Herz deine Kinder, dass wir das jetzt mit vollem Bewusstsein im Glauben das bezeugen, was wir glauben. Amen.